Was erwarten wir, wenn wir einen akuten Herzinfarktpatienten für 10 Tage nach Hause schicken und dann, sobald genügend Herzrhythmusstörungen vorhanden sind, ihn wieder einbestellen und dann mit der Therapie beginnen? Dann wäre das Land morgen voll von Long-Herzinfarkt-Syndromen. Und dann zur Veräppelung der Betroffenen streiten wir uns drüber, ob es nun heißen sollte Long-Herzinfarkt oder Post-Herzinfarkt in Anlehnung an Long-Covid oder Post-Covid. Vermutlich rücken uns gleich wieder die Faktenchecker auf die Pelle. Ein Long-Herzinfarkt-Syndrom gibt es doch gar nicht. Richtig. Long-Herzinfarkt gibt es überhaupt nicht. Und zwar, weil wir den Herzinfarkt auch sofort behandeln. Und nicht erst nach 10 Tagen. Denn dann ist das sogenannte therapeutische Fenster bereits geschlossen. Und genau hier ist mein Punkt. Long-Covid gäbe es auch nicht, wenn wir die akut Erkrankten sofort behandelt hätten und uns ein paar Maßnahmen gespart hätten. Es gibt ärztliche Praxen, die sagen, dass keiner ihrer vom ersten Tag an behandelten Covid-Patienten jemals Long-Covid entwickelt habe. Und es gibt ärztliche Praxen, die sagen, dass sie in ihrer Sprechstunde keinen einzigen ungeimpften Long-Covid-Fall haben. Aber dies ist ein anderes Thema. Wie sähe die Welt heute aus, wenn wir Covid vom ersten Tag an behandelt hätten? Erinnerst du dich an das Video Absurde Heilmethoden über Irrungen und Wirrungen in der Medizingeschichte? Wären absurde Heilmethoden auch in der modernen unserer Zeit denkbar? Oder sind wir heute vor den Fehlern der Vergangenheit gefeit? Unsere Therapie, das heißt unsere moderne Therapie, war absurd. Unsere Therapie war tödlich. Und natürlich ist es am Ende wieder niemand gewesen. Und deswegen schieben wir weiterhin jegliche Letalität, das heißt die Schuld auf den, ja, wer ist es gewesen, den Erreger. Der ist für alles verantwortlich. Aber auch das gewählte Heilmittel kann tödlich sein. Und selbst auch das nicht gewählte Heilmittel kann tödlich sein. Und wenn etwas durch eine ärztliche Einwirkung entstanden ist, dann sprechen wir davon, dass es iatrogen ist. Das sind Krankheitsbilder, die durch ärztliche Maßnahmen verursacht oder verschlimmert wurden. Wobei die Ärzte ja nicht anders durften. Also niedergelassene Ärzte hätten nicht anders gedurft, selbst wenn sie wollten. Und viele wollten anders, aber es ging nicht. Das hängt zusammen mit sogenannten Therapieempfehlungen. Das hängt zusammen mit der Leitlinie und letztlich auch mit der Haftungsfrage. In Hochzeiten von Corona starben 50% der invasiv beatmeten Covid-19-Patienten. Und dann sagt man uns, dies läge an der Gefährlichkeit des Virus. Also mit anderen Worten, schau, das Virus ist so gefährlich, dass noch nicht mal mehr die Beatmung hilft. Aber verkennen wir bitte nicht die Ursache von der Wirkung. Denn wir lassen die Infektion untherapiert laufen und beklagen dann, wenn es schief geht, das heißt beim Tod des Untherapierten, die Gefährlichkeit des Erregers. Und das ist absurd. Vielmehr warten wir mit der Therapie so lange, bis die Therapie nur noch bei 50% der Patienten anspricht. Und das nennt man Unterlassung. Und dann heißt es, dann proklamieren wir, das Virus hätte sie dahingerafft. Ja, schau, wie gefährlich es ist. Nein, unsere Therapie hat sie hinweggerafft. Das heißt, unser Zaudern, unser Zögern, unser sie nach Hause schicken, wo sie der Therapie bedurft hätten. Wir ließen sie erst wieder kommen, als sie bereits beatmungspflichtig waren. Das heißt, als nur noch das Beatmen half. Und häufig half selbst das nicht mehr. So spät ließen wir sie kommen zur Therapie. Und bis zu diesem lebensbedrohlichen Zustand machten wir nichts oder wir machten wenig. Auf offener Straße würde man genau das unterlassene Hilfeleistung nennen. Und unterlassene Hilfeleistung ist strafbar. Es drohen Geldstrafen und Freiheitsstrafe bis zu 1 Jahr. Aber im Krankenhaus, während der Seuche des Jahrhunderts, und zwar ganz nach der Regel, ganz nach der Leitlinie, durftest du als Arzt nicht behandeln. Wie paradox, ein Lebensretter, der kein Lebensretter sein durfte. Also quasi Unterlassung per Anordnung. Und diejenigen, die sich dieser Anordnung zur Wehr setzten, wurden von uns diffamiert. Das heißt, die letzten Gescheiten in diesem Land, die sich ihre kognitiven Hirnfunktionen erhalten haben, machten wir absichtlich mundtot. Und du magst vielleicht einwenden, dass wir die Patienten nach Hause geschickt haben. Das lag doch daran, weil die Krankenhausbetten so voll waren. Da war gar kein Platz mehr für noch einen weiteren Patienten. Das heißt, ja, wir hätten sie ja gerne behandelt. Es ging aber nicht. Aber mitunter, je nach Region und Zeit, beispielsweise in Bayern, blieb die Zahl der belegten Intensivbetten über Monate konstant, trotz der Seuche. Aber die Zahl der freien Betten wurde stark reduziert. Das heißt, wir reduzierten die Anzahl der Betten. Und es passt irgendwie nicht mit einem Pandemiegeschehen zusammen. Und ja, das mag mitunter am Personal liegen, das selber krank wurde und das selber unterbezahlt war und irgendwann die Motivation verloren hat. Aber kritische Stimmen nach Auswertung der Daten des DIVIs sprechen von einer künstlichen Verknappung, und zwar deutschlandweit, und zwar aufgrund von finanziellen Anreizen, die gesetzt wurden. Das heißt, Krankenhäuser bekamen mehr Geld, desto weniger freie Betten sie anboten. Und durch diesen Anreiz waren Krankenhäuser motiviert, freie Betten abzubauen. Das nennt man künstliche Verknappung, und zwar politisch motiviert. Das heißt, nicht das Virus verknappte, sondern der Mensch verknappte, ein menschgemachtes Problem. Und das schafft dann auch dramatische Zahlen für die nächste Tagesschau. Aber hier hört der menschengemachte Irrsinn noch nicht auf. Denn ein weiterer Grund für Long-Covid und damit für die Pandemie nach der Pandemie, über die wir gerade sprechen, sind die Maßnahmen. Bedenken wir, die Krankheit, der Erreger, das Stückchen RNA war nie alleine da. Die Krankheit gab es nur im Gesamtpaket, du konntest nur das gesamte Menü buchen. Und in Retrospektive schieben wir dann alles auf das Virus, also auf etwas RNA. Aber allgegenwärtiger als das Virus waren die Maßnahmen. Ja, was gab es da? Es gab die Maskenpflicht. Atme mal 3 Jahre in und durch eine Maske. Was erwartest du dann? Mehr Leistungsfähigkeit, bessere Gesundheit, bessere Fertilität, höhere kognitive Fähigkeiten? Dann waren da die Abstandsregeln. Ja, Abstand hieltest du bisher nur vorm randalierenden Betrunkenen oder vorm wütenden Mob oder vorm Fußball-Hooligan. Aber nun hieltest du Abstand zu den engsten Bekannten und Familienangehörigen. Mit anderen Worten, das ist krank, das ist pathogen, das ist nicht normal. Dann hatten wir die Ausgangsbeschränkungen und die Kontaktreduzierung. Wir schufen ein völlig neues Vokabular, weil diese Dinge nie zuvor vorher da waren. Und das erinnert ein wenig an Isolationshaft. Isolation ist Folter für den Körper. Und die Folgen von Isolation sind Konzentrationsstörungen, Depressionen, Wahrnehmungsstörungen, kognitive Störungen. Hat all das nicht in der letzten Zeit zugenommen, in diesen 2, 3 Jahren? Beschreiben wir all diese Dinge nicht heute als Long-Covid? Woher kommen sie? Weitere Folgen der Isolation sind Störungen im Hormonhaushalt. Die Regel kann ausbleiben. Es kommt zu Blutdruckveränderungen. Es kommt zur Fresssucht. Haben wir mal aus dem Fenster geschaut und geschaut, wie viele Übergewichtige diese Maßnahmen hervorgerufen haben? Dann waren dort die Lockdowns, das Homeoffice. Die Kinder ließen wir zu Hause, anstatt sie zur Schule zu bringen. Dann gab es die Impfpflicht, dann die Auskunftspflicht über den eigenen Impfstatus. Eine Welt voller Pflichten schufen wir uns. Das heißt, was früher noch durch die Schweigepflicht oder durch den Datenschutz gedeckt war, wurde nun jedermann offen auf dem Tablett präsentiert. Dann waren da 3G, 2G, 2G+ und andere Zungenbrecher. Und dann waren da noch die Angst, und zwar richtig viel Angst. Das heißt Angst vor dem Virus, Angst, den Job zu verlieren, dann Angst vor der Zukunft, Trennungsangst, Todesangst. Diese Maßnahmen, dieses Komplettpaket, was auf dich übergestülpt wurde, musste seine Spuren hinterlassen. Das heißt, der Masterplan zum Schutz vor Krankheit war letztlich ein Plan zur Zerstörung der Gesundheit, zur Zerstörung der körperlichen und mentalen Gesundheit. Und heute erleben wir das Resultat davon. Mitunter haben Gesundheitsämter die Eltern aufgefordert, kranke Kinder zu isolieren, und zwar vom Rest der Familie. Das heißt, sie sollten zu Hause alleine im Zimmer sein. Das heißt, das Essen schiebst du dann dreimal täglich mit einem Schutzanzug durch die Luke ins Zimmer. Das waren die Empfehlungen. Und das war dann der Zenit der guten Ideen in der Krise. Bei Zuwiderhandlungen wurde angedroht, mit einem schriftlichen Schreiben die Kinder von den Eltern zu trennen und die Kinder in einer Einrichtung unterzubringen. Und das ist kein Scherz. Der Scherz war mitunter während der 3 Jahre Realität. Und es hätte kein Haustier mitgemacht. Kein Hund hätte das unbeschadet überstanden, was wir auf den Menschen gelegt haben. Denn Tiere verlassen sich noch auf ihre Instinkte. Und da, wo es keine Propaganda gibt, musst du dich noch auf deinen Instinkt verlassen. Du musst dich auf dein Bauchgefühl verlassen. Und der Instinkt, mitunter bei manchen gibt es auch noch einen Menschenverstand, der gibt dir eine eindeutige Richtung vor. Glauben wir, dass das, was unser Tier krank gemacht hätte, an uns spurlos vorübergeht? Die politische Agenda, die gewählte politische Agenda war gegen unsere Natur. Gott schuf den Menschen als soziale Wesen. Und soziale Wesen brauchen Kontakte. Sie brauchen Familie, sie brauchen Freunde, sie brauchen Nachbarn, deswegen gibt es Nachbarn, sie brauchen Arbeitskollegen. Und es bringt nichts, wenn diese nur auf deiner Telefonliste stehen. In der Schrift heißt es an einer Stelle, und Gott sprach, lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei. Das heißt, Gott machte sich selber, für sich den Menschen. Also Gott schuf sich selber ein Gegenüber. Warum? Weil Gott das Bedürfnis nach uns hatte, das Bedürfnis nach Menschen. Das heißt, Gott wollte nicht allein sein und deswegen schuf er sich den Menschen. Und dann heißt es weiter, und Gott sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Nun geht es um den Menschen. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die um ihn sei. Das heißt, Gott machte nun dem Menschen einen Menschen. Das heißt, dem Adam, der zuerst geschaffen wurde, machte Gott die Eva. Das heißt, Gott machte dem Adam einen Gegenüber, weil er dadurch noch glücklicher wäre. Gott schuf dem Menschen ein Gegenbild, weil Gott nicht wollte, dass der Mensch allein sei. Warum wollte Gott das nicht? Weil, wir haben es gerade gelesen, es nicht gut ist, dass der Mensch allein sei. Das heißt, Gottes Programm, Gottes gewähltes Programm, was bis heute in unseren Genen steckt, ist Gemeinschaft. Das Gegenprogramm der ach so schlauen Menschen in der Moderne war Isolation. Genau das Gegenteil. Gott gab uns indes einen Verstand. War es nicht so, dass wir immer schon, wenn wir krank waren, zu Hause geblieben sind? Und Krankheitsgefühl führt zu Schwäche. Das heißt, wir haben keine Kraft für die Arbeit. Wir haben kein Bedürfnis nach irgendwelchen Kontakten. Und auch unser krankes Erscheinungsbild hält uns von der Gesellschaft fern. Und so steckten wir automatisch, wenn wir danach gegangen sind, niemanden an. Auch das war in uns bereits gelegt worden. Aber mit Corona erstmals neu war, dass selbst der Symptomlose zu Hause bleiben musste. Das widerspricht der Natur. Mit Corona erstmals neu war die Abschottung, die Distanzierung, die Isolation, haben wir gesagt, über Wochen, über Monate. Keine Infektion dauert Wochen bis Monate. Das ist komplett unnatürlich. Und erstmals neu war, dass der Kranke nicht ins Krankenhaus durfte. Das heißt, die frühe Therapie ist ausgeblieben. Und dieser unmenschliche Umgang rächt sich nun. Und Long-Covid, das heißt die Pandemie nach der Pandemie, ist genau das. Nicht nur das, aber vor allem das. Und zwar ein von Menschen gemachtes Problem.